Dupe. Psalm 119. Der letzte Buchstabe. Hey, dann haben wir es geschafft. Buchstabe Ta. Ist der letzte Punkt hier in dieser Liste von diesem Menschen Gottes hier, der eine wirklich lebendige Beziehung mit Gott hat. Ne? So, der gereift ist in seinem Glauben, das merkt man. Und wir haben gesehen, jeder Buchstabe hat ein bestimmtes Thema für einen gläubigen Menschen mit Gott. Und der letzte Punkt hier ist Gottes Retter und Gottes Heil. Und das ist eine Sache, die ich auch immer wieder brauche, die Gott mir immer wieder in mein Gedächtnis führt. Und auch dafür ist Gottes Wort gut, dass ich zurückkomme zu den Gedanken, die Gott mir geben möchte. Sorry, das stört das Reden. Zu den Gedanken, die Gott mir halt geben möchte und dir jeden seiner Kinder geben möchte. Weißt, und deswegen ist es so nötig, dass wir Menschen Gottes die Bibel benutzen. Als das, was es ist, ein Werkzeug, so ein Tröster, ein Wegführer, jemand, der mich zurechtweist und der mir die Augen öffnet. Die Bibel ist etwas, was ich als Mensch in Händen halten kann, so ein was Physisches. Trotzdem sind es Worte von einem Gott, der sich nie ändern wird. So, und deswegen habe ich was, worauf ich bauen kann. Ne? Man kann sehen, die Christen, die das Wort verlassen und zur Seite legen, die Kompromisse eingehen mit den Gedanken, die Gott halt gegeben hat, die verlassen auch oder sehen immer weniger diese ganzen Punkte, die wir gesehen haben, in ihrem geistlichen Leben. Ja. Und das will ich nicht. Die Bibel macht mich zu einem Mann Gottes, der mutiger wird, der sich nicht zurücksetzen will, um zu pennen oder in sich selbst zu investieren, sondern sie zwingt mich dazu, weil ich seine Gesetze liebe und seine Gebote, seine Anweisungen und seine Wegweisungen, ne? So seine Zielsetzung, so viele schöne Worte, die in den Psalm 119 für Gottes Wort benutzt werden. Es zwingt mich dazu, einen Weg zu gehen, der anders ist als der, den ich ohne Jesus gegangen bin. Aber es bringt mir auch so eine Sicherheit und so eine Stärke, weil ich weiß, worauf ich baue. Weil ich gucke in diese Zeit hier, und das war schon vor Corona, wo ich noch ein junger Mann war, also jünger als jetzt, und wo ich Jesus nicht gehört habe, weil ich niemanden kannte, der ihn kannte, oder zumindest niemand da war in meinem Leben, der mir von ihm erzählte. Und doch damals war die Zeit einfach unsicher. Ich habe auf Glück gehofft, mehr hatte ich nicht. Ich habe gehofft, dass ich die richtigen Beziehungen zur richtigen Zeit finde, dass sich Türen öffnen und dass ich selbst mich nicht vorher zerstöre. Es waren wenig Ratgeber da für die Situation, wo ich keine Antwort hatte oder die individuell nur für mich war. Weißt du, mit meinem Christus finde ich das alles, er rettet mich, und zwar jeden Tag. Ich sehe mich an, wie ich durch dieses Leben gehe, und obwohl ich die Gerechtigkeit liebe und sein Gebot liebe, nach seinem Weg frage und gehorsam sein möchte, weil ich einfach weiß, mich selbst zu sterben ist Gewinn. Und es lohnt sich, treu zu sein und Gott als Herrn zu akzeptieren. Aber trotzdem sehe ich ja auch mich, so wie ich dieser alte Mensch sich aber dagegen wehrt und einen eigenen Weg hat. Was viel weiser scheint oder viel klüger oder viel logischer oder was auch immer. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott uns Menschen die Bibel gegeben hat. Weil meine Gefühle täuschen mich so oft. Und ja, der Heilige Geist wohnt in jedem von uns, und wir haben oft eine Meinung zu irgendwas, das muss auch so sein, das ist gut, aber ich weiß, wie oft ich schon umdrehen musste, weil ich eine falsche Meinung hatte oder nur eine halbe Meinung, wo das Gegengewicht gefehlt hat. Ich weiß, wie oft ich mich geirrt habe und Gefühle hatte, die überhaupt nicht Realität sind. Ich weiß, wie oft ich nicht rauskam aus Gefühlen wie Zorn und Bitterkeit, Verletzung und Ego, Angst, Sorgen, ihr alle kennt das. Auf Gefühle kann man nicht bauen. Darauf kann man sich nicht verlassen. Selbst wenn man weiß, dass man Heiligen Geist hat. Ich weiß nicht, wie viele Christen ich schon kennengelernt habe, die so begeistert sind, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt, dass sie jedes Mal ein Bild haben für mich und eine Vision und Gottes Wille. Ne? Aber ich weiß auch, wie oft das nicht eingetreten ist oder das nicht wahr war. Ne? Wir können uns schnell was einreden, aber ich kann zurückkommen. Und ich komme zu Gott und sage, erklär mir deine Schrift. Und der Mensch Gottes, der Gottes Wort so nimmt, wie es ist, ohne viel rumzudeuten und zu drehen, sondern es einfach so liest und so annimmt, wie es gesagt ist, das ist ein Mensch, der kriegt eine gute Balance, eine gute Waage. Und die Bibel lässt vieles offen, oder manches. Aber dennoch gibt es mir trotzdem ein Gegengewicht zu den Stellen, die offen sind, so dass ich sicher gehe. Weißt du, wenn ich eins würde heute beim Predigt vorbereiten, würde vor Augen hatte, dann ich brauche meinen Retter. Ich brauche jemanden, der meine Seele rettet, und zwar täglich. Ich meine, ich bin gerettet für die Ewigkeit durch Jesus, sein Opfer. Aber um überhaupt den Weg zu gehen, diesen schmalen Fahrzonen, muss er mich immer wieder ziehen und holen. Also lass uns mal lesen, bevor ich hier eine ganze Predigt mache, ohne zu lesen. Herr, lass mein Rufen vor dich kommen und gib mir Einsicht entsprechend deinem Wort. Oh, lass mein Flehen vor dich kommen, errette mich nach deiner Verheißung. Ja, meine Lippen, die sollen überfließen von Lob, wenn du mich deine Anweisung lehrst. Meine Zunge, die soll reden von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Ja, deine Hand, die komme mir zu Hilfe, denn ich habe deine Befehle erwählt. Ich habe Verlangen nach deinem Heil, o Herr, und dein Gesetz, das ist meine Lust. Also lass meine Seele leben, damit sie dich lobe und damit sie deine Bestimmungen seien. Und deine Bestimmungen seien meine Hilfe. Ja, ich bin in die Irre gegangen, ja, wie so ein verlorenes Schaf. Aber such doch deinen Knecht, denn deine Gebote, die habe ich nicht vergessen. Ja. Es gibt ja diesen Irrsinn unter Christen, die sehr eifrig sind mit Gottes Wort und mit Jesus, dass man irgendwie zu so einem Superheld wird, wenn man nur genug Glauben hat, dass man ein Mensch wird, der immer heiliger ist, der immer sauberer ist, immer mehr Jesus entspricht. Und das stimmt irgendwo, aber es stimmt doch absolut gar nicht. Weil die Praxis zeigt mir, und ich bin ein eifriger Mensch für den Herrn, und ich möchte in Heiligkeit und in Frömmigkeit wachsen, aber die Realität zeigt mir, in dem Moment, wo ich schaffe, heilig zu sein, wo ich es vorher nicht konnte oder fromm, da bin ich so euphorisch, dass ich denke, ich werde nie wieder sündigen. Ne? Und dann kommt der Moment, wo ich merke, hey, ich bin immer noch der gleiche Trottel und mache den gleichen Schritt wieder, den ich nie wieder machen wollte. Ne? Wir werden nicht heiliger. Davon bin ich echt fest überzeugt. Wir werden Christus ähnlicher, und das merke ich. Dieser neue Mensch, der am Kreuz geboren wurde, der wächst und wird erwachsener und nimmt immer mehr ein. Und dafür bin ich dankbar. Ne? Aber in dieser Lebenszeit hier, bis mein Herr kommt und mich holt oder bis ich sterbe und zu ihm komme, in der Zeit hier bleibe ich trotzdem ein Mensch, der Buße braucht. So ein Mensch, der sündigt. Ein Mensch, der fällt. Ein Mensch, der immer wieder mit seinen Taten beweist, ich bin nicht Christus. Und ich kann so nicht sein. Und ich werde so nicht sein. Christus ist einmalig. Keiner ist so wie Jesus Christus. Obwohl er vollkommen Mensch war, er war komplett anders. So ein er ist sich treu geblieben. Das schaffe ich nicht. Und deswegen kommt doch Jesus und sagt, wenn ihr das Abendmahl feiert, dann zu meinem Gedenken. Erinnert euch dran, dass ich weiß, dass ihr Trottel seid und Sünder. Erinnert euch dran und sprecht's miteinander zu mit Freude, wenn ihr den Kelch trinkt und wenn ihr das Brot esst, dass ich das alles wusste und deswegen ich den Weg gegangen bin für euch. Euch ist vergeben. Und das Abendmahl war zu Ende und Jesus bringt den dritten Schritt zum Abendmahl, den auch wir feiern sollen, die Fußwaschung. Und er sagt so im Grunde damit nur eins: und erinnert euch dran, so dass ihr alle komplett gebadet seid und mein Gewand tragt. Das kann keiner mehr beschmutzen, auch der neue Mensch nicht, der alte Mensch. Aber ihr alle habt dreckige Füße und müsst euch beugen und die Gnade annehmen für euren Bruder und eure Schwester. Und richtet nicht, ne? Denn jeder von euch hat einen Balken im Auge. So, und das ist unser Christus. Das ist meine Freude und mein Lob. Das ist der Name, den ich erzählen werde und wo mich keiner zum Schweigen bringt. Ne? Aber trotzdem, obwohl du Jesus so liebst und ihm nachfolgst und in seinem Wort feststehst vielleicht, gibt es die Zeiten, wo du rufst und wo du schreien musst, wo du keine Hilfe hast, wo du dich alleine fühlst. Eine Zeit der Bedrängnis. Es gibt große Fragezeichen und Momente, wo Gott einfach schweigt. Ne? Aber genau da ist der Moment, wo er mich rettet. Und das ist der Punkt, den Mensch Gottes nicht vergisst. Mein Gott, der ist lebendig und er ist eine Person und ich komme zu ihm. Ich schreie zu dieser Person, die mir so treu ist und die mich so gut kennt. Der mich wirklich heilt und mein Heil ist. Der wirklich kommt und eingreift. Er, der alles geplant hat und der vorangeht. Er ist der mich nicht alleine lässt, auch wenn ich gerade alleine bin. So, ich bin trotzdem nicht verlassen. Und auch das ist eine Sache, die immer mehr in den Hintergrund gerät und immer mehr am Verschwinden ist bei den Menschen Gottes, zu Gott zu schreien. Und zu sagen, ich brauche keinen weiteren Menschen, ich brauche dich. Gib du mir die Antwort. Gib du mir die Rettung. Gib du mir eine Lösung daraus. Du bist Gott und dir vertraue ich mein Leben an und dir folge ich nach. Regiere und herrsche und tue. Rette meine Seele, damit sie nicht abfällt von dir und gottlos ist. Und das ist schlimm, wenn man das vergisst, weil dann ist doch total egal, was für einen Gottesdienst du führst, oder wie sauber du dich hältst, wie viele Gebote du hältst, was für ein toller Christ du bist und wie viele Menschen du hilfst, praktisch oder emotional. Das macht alles, ist alles ein toter Glaube und ein toter Gottesdienst, wenn du keine Beziehung hast zu deinem Schöpfer. Und ich finde das so krass in diesen Psalmen, das sind ja Gebete von realen Menschen, die in ihren Situationen waren und waren alleine und hatten niemanden und sind gekommen und haben das dann aufgeschrieben als Lied. Das waren reale Menschen. Und guck dir das an, vor Jesus Christus, vor jedem Evangelium, wie persönlich und wie nah und wie echt diese Beziehung mit ihrem Schöpfer war. Ich bin dankbar für Psalm 119. Auch wenn er sehr lange gedauert hat, war es für mich ein absoluter Segen, dieser Psalm. Ich habe den nie respektiert schon, aber ich habe den nie so geachtet oder wertgeschätzt. Ich hatte ihn einmal gelesen, das hat mir gereicht. Ne? Wenn ich durch Zufall drauf gekommen bin beim Blättern, dann habe ich weitergeblättert zu einem anderen Psalm. Aber dieser Psalm beweist einfach nur, dass es schon immer zu jeder Zeit so war, wenn da ein Mensch ist, der wirklich Gott sucht und der wirklich Gott glaubt und der Gott annimmt als Person, der sich für einen interessiert. Diese Menschen hatten immer eine absolute tiefe und enge Beziehung, obwohl sie so ungöttlich waren. Lass dir eins nicht nehmen, und das ist, in deiner Not zu Gott zu kommen. Wir sind schnell da drin, schnell zu googeln mittlerweile oder schnell da drin, einen Bruder oder eine Schwester anzurufen, die weise ist in unseren Augen. Wir sind schnell da drin, die richtigen Bücher zu finden oder was auch immer. Psychologisch angehauchte 10-Punkte-Listen, die einem helfen sollen, bestimmte Situationen besser in den Griff zu kriegen. Wir sind schnell da drin, irgendwie logisch zu handeln, weil wir Menschen sind. Ne? Und nicht falsch stehen, Gott hat mir Verstand gegeben, deswegen nutze ich auch meinen Verstand. Ne? Aber die erste Instanz von jemandem, der wirklich ein Mann oder eine Frau Gottes ist, ich brauche den ganzen Plunder nicht. Das sind Hilfsmittel, aber sie sind total wertlos, wenn mein erstes Hilfsmittel nicht Gott selber ist. Und dann führt Gott auch zu den richtigen Büchern oder zu den richtigen Menschen, dann schafft Gott auch Situationen, aber der Punkt ist halt, du gibst Gott die Ehre, weil du warst mit nichts vor seinem Thron und hast gesagt, ich brauche irgendeine Wegweisung und irgendeine Hilfe. Und wenn Gott dir dann diese Hilfe schenkt, kriegt er die Ehre dafür. Ne? Und er verlässt uns nicht und er hört uns. Und dafür bin ich so dankbar. Und das ist eine Sache, die müssen wir ausschreien. Hier sind so viele Menschen, gerade in diesem Corona-Chaos und in diesen Aggressionen und dieser Hilflosigkeit, in diesen großen Ängsten der Zeit, gerade weltweit. Unsere Nachbarn hier, egal wie gottlos die sind, das sind Leute, die jemanden brauchen, so wie du und ich früher jemanden gebraucht haben, der Mut hatte und gesagt hatte, hey, es gibt einen anderen Weg. Es gibt jemanden, der sich hier nicht fürchtet. Es gibt jemanden, der ist weise und der hat einen Plan. Der Schöpfer, der dich gemacht hat. Und selbst wenn du jetzt lachst, oder wenn du nicht an einen Schöpfer glaubst, oder selbst wenn du einen anderen Gott anhängst, er wird dir beweisen, dass er lebendig ist, früher oder später. Geh zu ihm. Komm so, wie du bist, vor seinen Thron, denn er ist barmherzig und gnädig und gütig. Und er will, dass keine einzige Seele verloren geht. Also will auch dich. Weißt du, wir brauchen wirklich, wie wir es in dem einen Lied vorhin gesungen haben, die Menschen brauchen jemanden, der da ist noch. Der Jahwe wirklich vollkommen vertraut. Und ich kann Jahwe nicht vollkommen vertrauen, weil ich nun mal ein Mensch bin und schwach bin und weil ich oft in bestimmten Situationen Kleinglaube habe oder zu egoistisch bin und mich lieber um mich selber drehe und für mich selber baue. Ne? So, aber trotzdem vertraue ich Gott und ich weiß, er holt mich wieder in die Spur zurück. Ne? Er bringt mich wieder dazu, sein Wort zu lesen und da Antworten zu finden. Er bringt mich wieder dazu zum Gebet, dass ich vor ihn komme und zugebe, dass ich Hilfe brauche und einen Retter. Und dann habe ich wieder offene Augen und einen klaren Blick und ich kann rausgehen und bin ein Zeugnis für die Menschen. Ne? Und gerade in dieser Corona-Zeit wird mir wirklich deutlich, wie schlimm es um die Gemeinden in Deutschland steht. Ich habe das oft gehört und ich habe da predige da nicht drüber, gerne drüber. Weil ich auch nicht richten will, weil ich weiß selbst, was ich für ein Trottel bin oder für ein Schwachmat, aber gerade jetzt in dieser Dunkelheit ist es echt traurig zu sehen, so wie viele Geschwister sich verstecken und nicht offen sind, nicht erreichbar sind für Menschen. Ne? Ich muss doch da sein. Das ist der einzigste Grund, warum du und ich noch hier sind, ist, dass wir für die Menschen da sind, die in unserem Wirkungskreis sind. Es gibt keinen anderen Grund. Es geht nicht darum, dass ich die Bibel kenne. Und es geht auch nicht darum, dass ich mich heilige. Und es geht auch nicht darum, dass ich spende und gebe und mache. Nee, es geht nur darum, dass ich da bin für die Menschen, die in meinem Wirkungskreis sind. In meiner Familie angefangen und dann drumherum. Keinen anderen Grund. Nur wie vorhin gesagt, wir werden nicht heiliger. Wir haben das höchste Maß an Heiligkeit und das ist unser Gewand, Jesus Christus. Und irgendwann kommt dieses Feuer und der Herr wird kommen und spätestens dann gehen wir durch diese Feuertaufe und all das, dieses Alte wird verbrennen da drinnen. Und du wirst dastehen total befreit. All dieser Ballast jetzt, der dich so oft traurig macht oder dich zwingt, Buße zu tun oder was auch immer, für das du dich schämst, all das wird verbrennen und nicht mehr da sein. Und darauf freue ich mich so dermaßen, weil ich werde aus dieses Feuer gehen. Und selbst wenn ich einer von denen bin, weil der Vers geht ja weiter, der wie durchs Feuer da durchgeht, und das werden viele sein, steht dort, also mit nichts. Aber selbst dann werde ich dort glücklich sein, weil keine andere Last mehr auf meinen Schultern ist, als die Gott für mich hat. Weißt du, das ist das Leben, was Jesus uns jetzt schon hier geben möchte. Ein Leben mit seiner Last. Und die ist nicht schwer. Auch wenn sie einem schwer vorkommt in manchen Situationen. Aber er sagt, die ist nicht schwer, die ist bemessen. Auf deine Schulter, auf deinen Nacken individuell. Aber das, was in deinem Leben so schwer ist, ist dein Gepäck. Das ist nicht Christus. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich persönlich zu meinem Schöpfer hingehe und ihn kennenlerne und ihn höre und so wie es im Jakobus steht, ich verlange, dass er redet und mir Weisheit gibt. Denn nur der glaubt, bekommt die Weisheit und die Erkenntnis. Aber du musst glauben, dass Gott ist, steht da. Und so ist es. dieser eine Glaubensschritt manchmal der absolut reicht, dieser eine Glaubensschritt zu sagen, ich gehe praktisch zu meinem Schöpfer hin und glaube, dass er mich hört und glaube, dass er antwortet. Ja. Selbst wenn man in so einem Unglauben ist wie hier gerade. Ja. Weil er sagt, lass mein Flehen kommen, mein Rufen, so ein rette mich doch nach deiner Verheißung, du hast mir versprochen. So ein, ne? Na, kannst es nicht finden, ist auch egal. Ne? Aber ich weiß, wie es ist. Einmal, weil ich es gesehen habe in meinem Umfeld, bei Geschwistern, aber ich weiß auch, wie es ist, ganz persönlich, wie es ist, ein verlorenes Schaf zu sein. Ja. Das ist der Moment, wo du als Mensch Gottes, der du ein Herdentier bist, den Übermut bekommst und denkst, du schaffst es ohne. Und dieses verlorene Schaf, das die Herde verlässt, verlässt auch den Hirten und tappelt rum, verblendet mit der Einsicht, ich finde besseres Gras oder ich finde mindestens genauso gutes Gras. So ein, mir wird nichts passieren. Ich bin reif genug. Ich bin groß genug. So ein, aber das ist eine absolute Lüge und eine Illusion. Weißt du, selbst ich brauche die Herde. Auch wenn ich Hirte bin, bin ich trotzdem nur ein Schaf, ein Mietling. Was sind. Und ich denke, das ist halt auch so ein Zeichen der Zeit, auf das man achten muss. Komm bitte nie an den Punkt, wo du glaubst, du brauchst keine Herde. Weißt du, nicht nur, weil du dann beschützt bist, sondern weil man dich auch ermahnt. Zu Hause auf YouTube, da suchst du dir deine eigene Predigt raus und die ermahnt dich vielleicht ein bisschen. Aber auch nur in den Punkten, wo du es gerade hören willst. Danach bleibst du vielleicht auf YouTube so und guckst dir noch andere Dinge an. So ein, aber kommst du unter Menschen und bist offen, so ein, dann hörst du, was da kommt, ohne dass du es irgendwie beeinflussen kannst. Natürlich kann man auch Predigten hören, die einem gut tun. Es ist ja nicht schlecht, eine Predigt zu hören, nicht falsch verstehen. Aber Gemeinschaft ist was anderes. Nur weil wir heute in einer modernen Zeit sind, wo man alles bekommen kann, was man sonntags hier bekommt, was früher nicht so möglich war, heißt es trotzdem nicht, dass Gott den Gottesdienst ändert. Wir sind Herdentiere. Und das Wichtigste überhaupt, warum man sich versammeln muss, ist meiner Meinung nach gar nicht mal ich. Weil ich den Gottesdienst brauche, weil ich die Predigt brauche, weil ich das brauche, mal gezwungen zu sein, zu loben und zu preisen. Sondern Paulus ist da ganz klar und sagt so, strecke du dich eifrig aus nach der größeren Geistesgabe. Und Gott wird dir die geben. Gott hat jeden einzelne Geistesgabe hier gegeben oder mehrere. Aber nicht für dich, sondern für deinen Nächsten, der neben dir sitzt. Und das ist eine Sache, die finde ich zu Hause nicht. So ein, weißt du, ich brauche keine Geistesgaben zu Hause, wenn ich alleine meinen Gottesdienst mache. So, aber hier brauche ich's. Ich habe eine Verpflichtung den Menschen gegenüber, die da sind. Und ich weiß, das sage ich oft in letzter Zeit, aber ja, durch dieses ganze Corona-Dings bin ich halt viel zu denken gekommen in dem Punkt und habe viel beobachtet. Und das ist eine Sache, die mir so richtig klar ist und so richtig wichtig geworden ist seit März. Wie wichtig diese Koinonia ist, diese Gemeinschaft, diese physische Gemeinschaft von Menschen Gottes. Und dass das viel mehr ist, als einfach nur einen schönen Gottesdienst zu gestalten. So ein, lieber verzichte ich auf die Predigt und auf den Gesang. Ja, nee, werde ich auch nicht. So ein, aber so ein, es kommt einfach nicht in Frage, so ein, dass ich mich vereinsame und für mich selber irgendwie ein privater Christ bin. Weil das ist absolut nicht der Wille Gottes. Hier bin ich gezwungen, mich auszustrecken. Hier sitzen Menschen, an die ich ecke. So ein, zu Hause nicht. oder meinem kleinen Hauskreis, wo ich alle lieb habe. Hier in der Öffentlichkeit, da sind die Menschen drinnen, wo ich genau weiß, da muss ich immer kämpfen, oder ich muss da wirklich um Weisheit bitten, oder ich muss meine Feinde lieben lernen, oder ich muss ertragen lernen, Hier merke ich, was für ein Sünder ich bin, so wie in der Ehe. Als Single zu Hause, wunderbar. Ich war so ein heiliger und frommer Mensch, das kannst du dir echt nicht vorstellen. Bilderbuch Christ, ne? So Bibel kennen. Und ich dachte, ich bleib so, weil ich so bin. Dann habe ich geheiratet und wusste, nee, ich bin nicht so. Weil zu Hause, bei meiner Frau und jetzt meinen Kindern, da bin ich herausgefordert. Da komme ich an die Punkte, an die ich mich stoße, die mir wehtun. Da merke ich, dass ich überhaupt keinen Bock habe, in vielen Bereichen irgendjemanden zu lieben, außer mich. Das sind die Bereiche, wo ich auf die Knie gehe vor Gott und umdrehe, wo ich um Vergebung bitten muss bei meiner Frau, wo ich lerne zu lieben, und zwar praktisch. Und deswegen ist Gemeinde ist so wichtig. Das Schlimmste, was du haben kannst, entweder ein privates Christentum, das sein Ding macht, weil da ist nicht mehr mit dienen und mit irgendwie sich investieren und groß wachsen. Oder eine Gemeinschaft, die für sich selber lebt und schweigt. Strecke dich eifrig aus, und das sage ich nicht, weil ich hier eine Gemeinde will, die charismatisch ist oder was auch immer. Oder dass, wenn irgendjemand reinkommt, den ich achte, irgendein Pastor oder so immer, sagt so, boah, so eine Gemeinde hätte ich auch gern. Nein, das sage ich, weil ich selber das weiß, wie nötig das für mich selber ist, dass ich diene. Wie wichtig das für meine Entwicklung ist und für meine Beziehung mit Gott, dass ich zu ihm komme und mich ausstrecke. Und sage, Herr, ich möchte Licht sein. Ich möchte Salz sein. Und Salz tut weh auf diesen Wunden. Aber dennoch, wenn die Wunde geheilt ist, durch mein Reden oder durch mein Wirken, dann siehst du, wie Gott geehrt wird dafür und Lob kriegt. Gerade in diesen Zeiten jetzt ist es wirklich so entscheidend und so wichtig, dass man zu Gott kommt, wie es hier auch im Psalm war, und sagt, Herr, gib du mir Einsicht, öffne du mir die Augen, öffne du meinen Verstand, dring du ein in mein Leben und mach du eine Ordnung so, dass ich mich nicht fürchte. Jesus hat nicht diesen Wind gestillt. Wenn du das Evangelium siehst, der Wind war da, der Sturm war da, das Boot war da, die Menschen hatten Angst und Panik, aber er hatte sein Kopfkissen und hat geschlafen. Und mir kann keiner erzählen, dass bei einem Sturm, und jeder, der mal auf dem Boot war und Sturm erlebt hat, so weiß, was für eine Panik man da hat. Das ist überhaupt kein schönes Gefühl, du hast nämlich nichts unter Kontrolle. Ich bin lieber im Sturm auf dem Land als auf dem Wasser. Und es ist nass und es ist kalt. Und keiner kann mir sagen, dass Jesus das nicht gemerkt hat, dass der Sturm da weht. Aber Jesus kommt und steht auf und sieht halt diesen wackeligen Untergrund, auf dem der Glaube seiner Jünger noch ist. Ne? Und er sagt, glaubt ihr denn noch nicht? Habt ihr so einen kleinen Glauben? Was Jesus sagt, okay, still und bumm. Sonne, Wolken weg. Alles schön ruhig, ne? Die Jünger noch voll in Panik und schwitzend und nass, ne? Und Christus total geschillt und ruhig. Und das sind wir, das sollen wir sein. Wenn die Welt tobt und in den Wehen liegt und es stürmt und niemand irgendwas beeinflussen kann oder irgendwie einen weisen Menschen findet, das sind wir. Wir sollen da durchgehen und die Leute sollen zu uns gucken. Und das ist eben der Punkt. Wenn du zu Gott dein Heil suchst und bei Gott deine Rettung suchst, dann wirst du das finden. Und dann wirst du Frieden haben, der den Verstand übersteigt. Die Menschen, die Panik haben und Angst haben und keinen sicheren Boden, die voller Sorge und hilflos sind, und das werden mehr und mehr, die gucken auf die Leute, die ruhig sind, und zu denen gehen sie auch hin. Weil sie das wollen und brauchen. Ich will auch ruhig sein. Wenn ich uns Christen manchmal ansehe, wie wir reagieren, dann finde ich, sind wir noch panischer als manche Nicht-Christen. Rennen rum wie ein Huhn ohne Kopf. Weißt du, und natürlich ist das lächerlich. Und ich gehe doch nicht zu jemandem, den ich mir angucke und wo ich denke, der kriegt es doch selber nicht hin. So ein, wo war, was für Hilfe soll ich da finden? Oder für Sicherheit? Und das ist doch peinlich, wenn wir überhaupt nicht feststehen und ruhig sind und klar an der Birne sind und nicht diesen Wahn mitspielen, so ein, ist doch total peinlich, wenn wir genauso irre sind und so hilflos und so sorgen beladet und voller Angst, aber dann groß irgendwie erzählen, Gott ist riesig, so Gott hat es allmächtig, so Gott hat es in seinen Händen, der macht das, Gott sorgt für mich, alles dient mir zum Guten, ne? Das ist einfach ein Trauerspiel. Ja. Die Menschen brauchen uns Christen. Und ich bin fest überzeugt, dass dieser Bibelvers erst dann wird der Antichrist anfangen, sein Reich zu bauen, wenn der weg ist, der jetzt noch das zurückhält. Das sind wir, glaube ich. Das ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Wir sind das Licht und wir sind die, die Weisheit bringen, Wahrheit bringen. Wir sind die, die lieben und die dienen. Wir sind die, an die die Menschen sich richten können. So, wir sind Krücken, wenn du so willst. So ein Heilbringer. Das sind, wir müssen funktionieren und das sind wir. Und das glaube ich schon, das sind wir dem Menschen schuldig und Gott. Denn ich war genauso panisch und verängstigt und hilflos, als ich zu ihm kam und ich habe ihm geglaubt. Ich habe für mich die Gnade angenommen, den Weg. Ich habe mich verkauft. Ich habe ein neues Leben bekommen. Auch mit einem Bund, mit einem Versprechen, mit einem Deal. So nicht mehr mir zu gehören, sondern ihm. Heißt, das ist hier eine Zeit, wo die mir Angst macht. Und ich weiß nicht, wie viele Momente ich schon hilflos im Gebet war und da saß und dachte, wie, was ist jetzt weise für mich hier als Hirte zum Beispiel, wie, was ist weise hier zu entscheiden? Unsere Nachbarn gegenüber, dem Staat gegenüber, aber auch meinen Geschwistern gegenüber. Es ist eine Zeit, wo es keine Bücher gibt drüber. Man muss alles selber rausfinden. Und ich merke, diese hilflosen Zeiten, die wird es immer geben für mich. Die Sache ist halt nur, wie gehe ich damit um? Weißt du, dieser Mensch Gottes, der Psalm 119 hier geschrieben hat, wer auch immer er war, vielleicht war es so eine Frau, ich weiß es nicht, aber dieser Mensch Gottes hat eigentlich nur eins ausgemacht, und zwar das dieser Gott, der da so angebetet und gesucht wird, einfach nur lebendig ist und lebendig bleibt. Gott beweist sich in seiner Treue. Ich muss Gott nicht prüfen. Aber selbst wenn ich es tue, werde ich nicht enttäuscht. Es ist nötiger denn je, dass wir nicht vergessen, wo unsere Antwort herkommt. Eine Antwort, die wirklich gut ist und richtig. Von jemandem, der unser Leben bemessen hat und uns kennt, jedes Haar. Der uns beim Namen nennt. Und wenn Gott für dich ferner scheint, so, dann mach's und nimm diese Hilfe an, dieses Werkzeug. Benutze das Schwert. Und Gott wird mit seinem Geist reden. Ne? Oder schreib selber Bibel. Nicht falsch verstehen, keine Sekte hier, aber dieser Psalmist hier hat Bibel geschrieben. Paulus hat eine Bibel geschrieben. Die Jünger haben ein Stück von der Bibel geschrieben. Das ist eine Bibliothek von vielen Büchern und Briefen. Und genauso sollen auch wir unsere Psalmen sprechen, unsere geistlichen Lieder, unsere Lobpreislieder in der Versammlung, in der Gemeinschaft. Und auch ich habe meine Psalmen, ich habe meine Gebete. Und nicht jeder von uns schreibt Lieder, aber das ist egal. Wenn ich hier sitze und euch beten höre, ist das ein Psalm. Und ich stimme freudig mit ein. Und ich gebe freudig meinen Amen, außer es war irgendwas Komisches. Ne? Aber deine Gebete einfach nur, weißt du, wir unterschätzen das halt oft. Aber dir Psalm ist nichts anderes als ein Gebet. Lass nicht zu, dass deine Gebete, deine Psalmen nur für dich sind. Die müssen gehört werden und gesungen von vielen. Ne? Und kein Gebet ist zu schwach. Und das sind Sachen, da habe ich mit Dave letztens drüber geredet, Das ist doch krass, oder? Ich meine, jede Träne von uns wird gesammelt. Also Gott ist es nicht egal, ne? Dass wir durch Leid müssen. Aber auch jedes Gebet steigt Tag ein, Tag aus in seinem Tempel, wo er sitzt, zu seiner Nase. Das ist ein heiliges Werkzeug, ein heiliger Ort, unser Gebet. Es ist Weihrauch. Dein kleines Gebet, das dir so unwichtig scheint manchmal oder so halbherzig vielleicht oder so, was auch immer. Dein Gebet steigt auf im Himmel und wird gerochen von vielen Heiligen und Engeln und Gott selber. Steht im Allerheiligsten, vorm Allerheiligsten. Dieses Räucher, diese Räucheraltar, so dessen Rauch ins Allerheiligste kommt. Und von daher, wenn es eine Sache gibt, die du lernen solltest, dann ist es Gebet. Ist auch die einzigste Frage, wo die einzigste Sache, wo die Jünger Jesus gefragt haben, was er ihnen lernen soll. Lehre uns beten. Weißt du, dieser Weihrauch steht in der Offenbarung in Daniel, unsere Gebete. Das war das Einzigste von dem Menschen, was ins Allerheiligste reinging. Durch diesen Vorhang, unter diesem Vorhang durch. Weißt du, deine Gebete, das ist dein Zugang. Das ist der Bereich, wo du im Allerheiligsten stehst. Das ist auch das, was Christus gerade macht für uns. Fürbitte. Für jeden Einzelnen. Unterschätze nicht die Gebete. Denn darin beweist sich, ob du einen lebendigen Glauben hast oder einen toten. Wenn du jemand bist, der keine Not oder keinen Sinn drin sieht zu beten, hast es nicht begriffen, hast keine Gemeinschaft mit Gott. Jesus hat gesagt, mein Tempel soll ein Gebetshaus sein. Und Gebet bedeutet Gemeinschaft. Ja. Es gibt ja so Listenbeter, dazu gehöre ich nicht. Das habe ich einmal probiert, kam mir total verarscht vor. Aber es gibt Listenbeter, die wirklich von Herzen her die Menschen da vor Gott bringen. Und das ist was Wundervolles. Aber es gibt auch die Listenbeter, die einfach ihre Liste haben und das abbeten, so abgehakt. Das bringt gar nichts. Außer, dass es ein Ego-Gut schärft. Das sind auch meistens auch die, die jedem erzählen, was für eine Liste sie haben. Das wichtigste Gebet, das vor allem kommt, ist das Gebet, die Gemeinschaft, die du hast in deiner stillen Kammer nur mit Gott. Und daran beweist sich, wie praktisch dein Glaube wirklich ist. Ich kenne meine stille Kammer. Und das für mich ist das der Lieblingsort, den ich habe. Es ist der Ort, wo keine Menschen sind. Es ist der Ort, wo all die Gedanken, die ich von anderen bekomme, abfallen. Es ist der Ort, wo all die Angewohnheiten, die ich habe und all die Liebe nach Unterhaltung, in welchen Form auch immer, draußen bleibt. Es ist der Ort, wo nur ich bin, wo meine Seele redet und ich meine Seele selber höre. Ja. Die wahren Anbeter, sagt Jesus, und das sagt er mehrmals, also ist ihm wichtig, die wahren Anbeter, das sind die, die in Geist und in Wahrheit anbeten. Also in der Beziehung mit Gott als Person und gebaut auf sein Wort. Von daher lasst uns das nie verlassen, sondern dafür auch kämpfen und einstehen, dass wir wirklich Licht und Salz sind in dieser Welt, denn unsere Nachbarn brauchen uns. Ja. Und Vater, ich danke, dass du ein schwaches Gefäß benutzt, dass du mir Leben einhauchst. Du bist mein Heil in so vielen Bereichen. Meine Rettung. Ja, du hast meine Ehe gerettet. Du rettest mich und heilst mich vor Selbstzerstörung. Du gibst Sinn in mein Leben. Ja, du bist einfach da und alles ist bereit und für alles ist gesorgt. Ja, ich warte auf dein Kommen. Ich freue mich auf zu Hause. Aber ich will nicht vergessen, warum ich noch hier bin, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns weiter wachsen lässt. In dem wichtigsten aller Gebote, in der Liebe, Herr. In der Liebe zu dir, Vater. In der Liebe zu unserem Nächsten und auch in der heiligen Liebe zu uns. Ich bitte dich für Deutschland, dass wir uns weiter treffen dürfen. Ja, ich danke dir für die Möglichkeit, Herr, dass Gottesdienste nicht verboten sind. Du kennst die Regeln, die morgen kommen. Ich bitte dich einfach, dass wir uns weiter treffen können, ja, um einander zu dienen, füreinander da zu sein, um das zu bekommen, was wir brauchen, nicht das, was wir wollen. Ich danke dir für Gemeinde. Auch für all die Menschen in den 17 Jahren mit dir, so die ich nicht wollte, Herr, und die ich mir, hätte ich einen Hauskreis gehabt, nicht ausgesucht hätte. Und aber gerade das waren die Menschen, die mich am meisten geprägt haben und geformt. Und ich würde danken, ja, dass ja, du meinst es echt gut, Herr. Ja.